Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Das ist Bern einfach vom 5. August. Am Mikrofon in Bern ist der Kasper Schwarzenbach und mein Name ist Gami Lotte. Und wir müssen sagen, Kasper, es hat ein bisschen News gegeben, was Ceuta anbelangt, weil es hat ja gestern die Online-Besprechung von den Innenministern aus der EU zu dieser Migrationskrise täte. Und jetzt gibt es so ein bisschen erste News von dem. SRF hat nämlich mit dem Justizminister Beat Jans reden, der an dieser Sitzung teilgenommen hat. Und wir müssen über das Interview reden. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen durch. Was sagt er?
Ja, genau. Das ist wirklich ein sehr bemerkenswertes Interview. Zuerst mal fangen wir an bei der ersten Frage. Ja, der Jan sagt, er war schockiert gewesen wegen diesen Bildern. Das Lied, das er da gesehen hat, das hat ihn wirklich bewegt. Er war aber nicht schockiert gewesen, weil 60'000 junge Männer spanisches Hochheitsgebiet gestürmt haben und unter Allahu Akbar-Ruf Strassenschlachten mit den Sicherheitskräften sich geliefert. Also, schon dort fängt es an, mit der Prioritätensetzung.
Ich finde es schon spannend, dass er auch sagt, man hätte die Situation schnell unter Kontrolle gebracht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das der Grund war, dass die Leute ja wieder gegangen sind, sondern eben sehr stark damit, dass wirklich ja Läden, Restaurants, Tankstellen geschlossen worden sind. Es hat keine Infrastruktur gehabt, wo sie eben hat können versorgen. Und dann hat man wieder die Rückkehr angetreten. Also nicht, dass da wirklich die Situation aufgrund der Behörden unter Kontrolle geraten ist.
Mhm. Ja, und also allgemein, er sagt, er habe keinen Kontrollverlust gesehen. Es sei das Gegenteil. Man sieht an dieser Situation, dass eben der EU-Migrations- und Asylpakt mega gut funktioniere und der Schengen-Raum habe diesen Test bestanden.
Aber jetzt müssen wir doch schon sagen, das ist ja keine Schengen-Aussengrenze. Das ist ja der Punkt.
Genau, also es ist, wir reden ja da immer noch von einer Enklave auf dem afrikanischen Kontinent. Also die kommen dann von der nicht einfach unkontrolliert weiter nach Europa. Und wenn wir gerade schon da sind, also er sagt auch, wir haben das an den afrikanischen EU-Aussengrenzen gar noch nie gesehen, so etwas. Das stimmt auch nicht, das haben wir ja diese Woche schon besprochen. Mhm. Also mindestens 2021 hat es schon mal einen ähnlichen Vorfall gegeben mit etwa 10'000 illegalen Migranten, die die Grenzen gestürmt haben.
Ja, ich will wirklich noch mal schnell zu Schengen, oder? Es ist ja nicht Schengen-Raum. Ich habe mich das am Anfang auch gefragt, oder? Man kann zwar über EU-Aussengrenzen reden, aber nicht eine Schengen-Grenze. Das ist mal Fehler Nummer eins. Und er sagt, dass Schengen die bestmögliche Lösung für solche Herausforderungen sei und nicht das Problem. Und ich muss sagen, es hat gar nichts damit zu tun gehabt. Mhm. Es war völlig irrelevant gewesen. Und wenn wir etwas gesehen haben, ist ja, dass Schengen-Dublin in der Vergangenheit ja eben nicht funktioniert hat. Einerseits, dass man muss feststellen, fehlende Grenzkontrollen führt zu mehr Migration. Und ich erinnere immer wieder daran, man hat während der EM in Deutschland, der Olympischen Spiele in Paris, wieder Grenzkontrollen eingeführt, weil es eben mehr Sicherheit bringt. Und wo haben wir das Problem bei Dublin, dass ja Staaten wie Italien zum Teil Leute nicht mehr zurücknehmen oder auch Gericht entscheidet, man darf sie nicht dort an zurückschicken. Also das System in dem Interview als die Lösung nennen, ist speziell.
Ja, sehr speziell. Und er sagt ja auch, dass es gezeigt hat, dass das Ganze nur wegen Schengen können gemeistert werden konnte. Nur dank Frontex hat das funktioniert. Das würde ich jetzt auch sagen, anhand von dem, was ich gelesen habe, ist das schlicht nicht wahr. Gemäss Angaben vom SRF selber ist Frontex mit 30 Personen vor Ort. Aber die spanische Armee und die Polizei und Guardia Civil, die sind mit Tausenden von Leuten im Einsatz gewesen. Also sie haben nicht die europäischen Behörden waren, die das Problem behoben haben, sondern die spanischen Behörden selber.
Es ist schon ein bisschen haarsträubend. Ich frage mich manchmal, ob wir Beat Jans und ich die gleiche Situation miterlebt haben und den gleichen Informationsstand haben. Weil er sagt so haarsträubende Sachen in diesem Interview. Ich finde auch, speziell, oder? Wir reden darüber, was können auch die Lösungen sein. Und der EU-Migrationskommissar Brunner, der regt an, dass man mit nicht-europäischen Staaten Verträge schliessen soll, um das Asylverfahren ja in diesen Ländern durchzuführen. Also nicht in Europa, sondern eben in anderen Ländern. Und muss ich sagen, die Idee wird ja schon lange geredet. Und dann merkt man beim Beat Jans den Switch. Es geht nicht mehr um ihn. Jetzt redet er von, der Bundesrat sei offen für das. Und das ist schon, wo ich sage, kann man doch zwischen den Zielen lesen.
Genau, und er tut es dann auch gerade relativieren. Man sieht aber eben auch jetzt in Ceuta, dass das eben auch nicht die Lösung sei. Das könnte auch ein Druckmittel sein, das Drittstaaten brauchen. Auch das ist einfach immer unter dem Vorbehalt, dass, ja, wenn die Aussengrenzen vom Schengen-Raum nicht, also wenn die offen sind, dann können sie das als Druckmittel brauchen. Und auch sonst, also allgemein seine Analyse von der Situation ist, dass das die Konferenz in erster Linie ergeben, dass man eine bessere Kontrolle von der Inhalte auf den sozialen Medien bräuchte. Da würde ich sagen, das ist frei nach dem Motto von Obama, seinem alten White House Chief of Staff: Never let a good crisis go to waste. Also wenn es eine Krise gibt, dann kannst du die gerade ausnutzen, um Sachen durchboxen, die die Bevölkerung vielleicht ohne die Krise nicht würde wollen. Und genau da in das Horn stoßt der Beat Jans, indem er sagt, das war eigentlich das Fazit von dieser Konferenz.
Daran muss ich auch überlegen, ich meine, die falschen Informationen, wer hat die gestreut? Und ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, um zu behaupten, das waren nicht europäische Konten, nicht europäische Player, die das angestiftet haben, sondern eher andere, oder? Das ist vielleicht noch ein bisschen unklar. Man vermutet ja zum Beispiel Marokko, der Vorwurf wird aber zurückgewiesen. Aber was will der Beat Jans denn mit Chatkontrolle, Social Media Kontrolle in der ganzen Welt, ob jemand, ja, Flüchtling anstiftet, Grenzen zu überqueren. Es ist wieder, so Überwachungsapparat weltweit einführen als seine Lösung, anstatt die Grenzen zu schützen.
Genau, und das ist jetzt, ich würde sagen, das Fazit von der Ursula von der Leyen, wie das zum Beispiel auf Politico zusammengefasst wird. Die Ursula von der Leyen schlägt vor, wir müssen mehr gegen irreguläre Migration vorgehen. Es braucht einen besseren Grenzschutz. Es braucht einen Kampf gegen Schleppernetzwerke und schnellere Rückführungen. Und also das ist einfach, das ist eine relativ grosse Schere zwischen dem, was sie sagt, und dem, was der Beat Jans gesehen hat.
Was ich noch spannend finde, am Schluss des Interviews tut man ihn auch ansprechen darauf, dass er vor 1,5 Jahren angekündigt hat, dass Menschen aus Ländern mit eben geringen Asylchancen, also zum Beispiel genau Marokko, gar nicht erst sollen ins normale Asylverfahren kommen. Und die Frage ist, wann wird das konkret? Und er sagt, wie immer, und darum tut man ihm das auch vorwerfen, dass er nichts umsetzt. Also wir müssen da Abklärungen machen, aber der Plan sei, dass man das noch in dem Jahr den Kanton präsentiert. Also nach 1,5 Jahren reden wir dann plus minus von 2 Jahren, tut man den Vorschlag mal den Kanton präsentieren. Und das ist genau an Beat Jans seine Arbeitsweise. Es wird alles vertrödelt. Ich erinnere nur daran, die Überprüfung von Handys, Laptops, Tablets, um die Identität von Asylbewerbern feststellen. Der Vorstoß ist 2017 durchs Parlament gekommen von Gregor Rutz. Und wir sind 2026, es ist immer noch nicht umgesetzt. Man ist immer noch dran, eine Testphase durchzuführen in 2 Asylzentren. Einführung, keine Ahnung, wann das kommt. Darum, man hat viel angekündigt seitens Beat Jans. Wo die Sachen sind, fragen sich wohl viel.
Genau, ja. Das ist auch nicht der einzige Vorstoss, der bei ihm auf dem Tisch liegt. Also der Dominik Feusi, unser Chef, hat da vor ein paar Monaten mal Artikel darüber geschrieben. Damals waren es, glaube ich, etwa 50 gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Alle zu diesem Thema, also Thema Migration und Asyl, alles vom Parlament abgesegnet. Und es liegt im Moment bei ihm und wird offenbar nicht umgesetzt.
Und bevor wir das Thema wechseln, es ist etwas weiteres aufgefallen. Und zwar gibt es so ein Böckchen bei SRF über den Beat Jans. Und dort steht, also die Worte sich ausdenken, also das muss man sich mal anbringen. Kannst du mir, was steht in dieser Box über den Beat Jans?
Ja, also dort steht, er sei seit dem 1. Januar der Vorsitzende vom Justiz- und Polizeidepartement, so weit, so gut. Und er steht, der gelernte Landwirt und diplomierte Umwelt-Naturwissenschaftler. ist als lösungsorientierter Brückenbauer bekannt, der ökologische Anliegen mit sozialer Gerechtigkeit vereint.
Wow, das klingt, es klingt wie so ein Testimonial bei den Wahlen. So, der sagt das über den Beat Jans. Und jetzt würde mich wundern, wie sieht das aus bei den anderen Bundesräten? Können wir jetzt zum Beispiel an die SVP denken? Gibt es dort auch so nette Worte?
Ja, also ich habe jetzt hier zum Beispiel vom 31.07., also kurz vor dem 1. August, das Jahr ist der Guy Parmelin in einem so einem Klappentext beschrieben worden. Und dort beschränkt sich das aber auf biografische Angaben. Also es geht darum, wenn er gewählt ist worden, als Nachfolger von wem, wenn er geboren ist und was er für eine Ausbildung hat. Und das Gleiche am 2.07. beim Albert Rösti ist auch, wenn er ist gewählt worden, wenn er ist geboren worden, was er für eine Ausbildung hat und seinen politischen Werdegang. Aber dort steht nichts drin, dass er irgendwie, dass die SVP-Bundesrat als Brückenbauer oder was weiß ich, grossartige Menschen bekannt sind.
Ja, oder beim Guy Parmelin könnte man ja schreiben, bestgewählte Bundespräsident hat den Zolldeal plus minus eingedeutet, wäre ja so eine Idee. Aber nein, wir sind froh, SRF hat uns jetzt mitgeteilt, was für ein Brückenbauer der Beat Jans ist. Ich finde es eine Frechheit, das ist journalistisch Minimum schlampig. Und ich hoffe einfach für euch, dass es KI war und ihr das nicht angeschaut habt, weil das ist die einzige Entschuldigung. Ich kann sagen, schämt euch ein bisschen. Wenn das wirklich ein Redaktor geschrieben hat, dann ist das nicht saubere Arbeit. Das finde ich dann ist unter aller Sau. Also dort würde ich mal drüber schauen, liebes SRF. Dann wir bleiben ein bisschen bei den Medien in dem Sinn, weil wer die Zeitungen gelesen hat die letzten Wochen, hat vieles über Brand, Waldbrand mitbekommen und man hat ja den Eindruck gehabt, halb Europa brennt. Der Alex Reichmuth, unser Wissenschaftsredaktor, hat sich das angeschaut. Einerseits die Waldfläche, wie sieht das aus in Europa und wie sieht es tatsächlich aus mit diesen Waldbränden? Kasper, kannst du uns mal zusammenfassen, was sind die Findings aus diesen zwei Faktenchats?
Genau, also unser Klimaexperte Alex hat das in zwei Artikeln angeschaut und eben, man hat den Eindruck gehabt, halb Europa brennt, weil das zum Beispiel im Print beim Sonntagsblick so ist gestanden. Der Tagi hat von Megabrand geredet und das SRF von Bäumen, die siegen wie Streichhölzer und so weiter. Und der Alex kommt ganz klar zum Fazit anhand von Zahlen von der Europäischen Umweltagentur, von der Statistikplattform Our World in Data und von einer britischen Datenjournalistin, Hannah Ritchie heisst die. Das alles, das ist echt Klimapropaganda zu diesen Waldbränden. Es ist zwar richtig, dass die Temperaturen steigen und trockene Phasen häufiger werden, aber die verbrannten Flächen in Europa, auch in den Mittelmeergebieten, nehmen tendenziell ab. Das sei vor allem wegen besserer Brandprävention und Brandbekämpfung der Fall. Und 2026 sei, trotz allem, was wir in den Zeitungen lesen, bezüglich Brände sogar ein unterdurchschnittlich schlimmes Jahr. Und der Alex schreibt nach, die vielen Medienberichten, die das Gegenteil suggerieren, haben einen einseitigen Fokus und sind ideologisch gefärbt. Und im zweiten Artikel, dort geht es um die Waldfläche, die das auch nochmal deutlich unterstreichen. Also zwischen 1990 und 2020 hat die Waldfläche in den Mittelmeerländern, also Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und Griechenland, um 25% zugenommen.
Also man sieht zusammengefasst, wir haben wirklich nicht überdurchschnittlich viel Waldbrände, sondern das Gegenteil. Und die Waldfläche hat in Europa zugenommen, in der Mittelmeerregion, in Europa und auch in der Schweiz. Wer sich das genauer möchte anschauen möchte, empfehlen wir beide Fakten. Check von Alex Reichmuth, die sind verlinkt in den Shownotes. Jetzt gehen wir zurück auf Bundesebene. Es gibt noch zwei Vorstöße, über die wir müssen reden. Und zwar der erste ist vom Waadtländer Raphael Maem. Er ist von den Grünen und er fordert, dass man auf Bundesebene online Polizeipatrouillen soll prüfen. Die Idee ist, dass die soll zum Beispiel in Games wie Minecraft oder Fortnite präsent sein, also offen eine Einheit, die da wirklich in Uniform am Kompi sitzt und sich als auch Polizei ja, zu erkennen gibt in diesen Games. Die sollen dort Mobbing, Betrug und sexuelle Übergriffe ja, bekämpfen, Ansprechstation sein in dem Ganzen. Und aber auch auf Social Media aktiver und dort eben über Prävention informieren. Und ich sage, zahlt der Game-Polizist?
Ja, das klingt nach einem interessanten Job für mich. Würde ich sicher gerne machen, da Uniform anlegen und ein bisschen gamen. Und an und für sich ist ja die Idee, dass man Kinder und Jugendliche im Internet besser vor Missbrauch schützt, mehr als nur lobenswert. Mhm. Aber auch hier wieder, man soll sich da am dänischen Vorbild orientieren. Und das dänische Vorbild ist einfach nicht auf die Schweiz übertragbar. Es widerspricht am Föderalismus. Das sagen auch die Bürgerlichen, die in diesem Artikel von 20 Minuten zu Wort kommen. Dort sagen die Bürgerlichen, dass das einfach nicht funktioniert in der Schweiz. Und dass die Kantonspolizeien und Gemeindepolizeien zum Teil schon so vergleichbare Sachen machen. Und dass das nicht Aufgabe sei vom Bund.
Und es sind vielleicht zwei Sachen, die ich noch so als Gedanken dazu habe. Das eine ist, wer mal FIFA gegamed hat oder ein anderes von diesen Spielen, das sind abends 11-jährige Rotzbengel, die fluchen wie Seemänner. Und da muss ich sagen, wenn man dann von Mobbing redet und 11-jährige Wörter benutzt, und ich mich frage, woher sie kennt, ist für mich auch eine Frage von der Erziehung. Wir sind im 2026 doch nicht mehr auf dem Wissensstand, dass wir sagen, wir wollen als Eltern keine Ahnung haben, was unsere Kinder im Internet machen, sondern das ist die Verantwortung der Eltern. Wenn ich zu Hause so geflucht hätte, wie gewisse beim Spielen, da hat meine Mutter die Konsole genommen und einmal aus dem Fenster gechattert und gesagt, wenn ich nicht kann spielen kann, nein, dann kannst du auch nicht spielen. Da wirklich appelliere ich ein bisschen an die Eltern, anstatt an Online-Polizisten und andere. Es kommen immer neue Spiele raus. Wir reden jetzt von Minecraft, Fortnite. Im November kommt GTA 6 raus, wenn ich mich nicht täusche, weil ich schon von vielen Männern gehört habe, sie freuen sich unglaublich auf diesen Termin. Und dann wechseln irgendwie alle Jahr die Games. Und dann müssen Polizisten ein neues Game lernen, damit sie nicht auffallen, wie sie besonders schlecht sind. Mhm. Es ist wie nicht ganz durchgedacht.
Ja, ich glaube, die beste Lösung wäre ja einfach, dass man probiert, dass die Kinder und die Jugendlichen weniger Zeit am Bildschirm verbringen. Statt dass man jetzt da irgendwie die Polizei auch noch an Bildschirm setzt und sie so will lösen, könnte man vielleicht von einer anderen Seite mal ansetzen.
Ich meine, das Einzige, was ich wirklich sage, das gibt es schon und das ist unglaublich wichtig, ist im Fall von der Pädokriminalität, dass man dort ja als Beamte sich also in dem Sinne als kleines Mädchen, junge minderjährige Frau auftritt. Das gibt es ja schon und das soll man unbedingt auch so fortführen. Aber jetzt ein bisschen Information oder Mobbingbekämpfung bei Fortnite sehe ich noch nicht so den Sinn. Dann letztes Thema und wirklich ein Vorstoss, wo wir beide sehr müssen schmunzeln. Und zwar geht es um Gabriela Sutter, die SP-Nationalrätin. Die hat festgestellt, mit den Sätzen im Bundeshaus ist es nicht gut beleuchtet. Sie hat von ganz vielen Besuchern gehört und auch von Leuten, die sehbeeinträchtigt sind, dass es eben nicht gut ausgeleuchtet ist, vor allem in den Hallen, aber auch in den Gängen. Und jetzt müssen wir da dagegen etwas unternehmen.
Genau, also sie fordert ihre Interpellation, dass man das Bundeshaustück besser ausleuchten, weil sie Stolper fallen. Der Artikel ist von meinen ehemaligen Kollegen bei 20 Minuten. Der Bundeshausredakteur Stefan Lanz hat das recherchiert und hat da einerseits mit der Frau Sutter geredet, aber für mich, ganz ehrlich, der Held von dieser ganzen Geschichte ist der SVP-Nationalrat Christian Imark, der auch zu Wort kommt und als kleinen Seitenhieb scherzhaft anfügt am Schluss. Er wünscht sich in der Tat manchmal auch ein bisschen hellere Leuchten im Nationalrat, insbesondere in der linken Ratshälfte.
Das ist wirklich schlagfertig, Christian. Ich mache für mich meinen Held vom Tag. Wir müssen aber schon noch über die praktischen Fragen reden. Weil was sie sagt, ist ja zum Beispiel auch für Journalisten sagt das ein Problem, also dass es schlecht ausgeleuchtet ist. Ob sie mit uns als Journalisten geredet hat, ist eine andere Frage. Aber es gibt so eine Leuchte. Kasper und ich nennen das die SRF-Leuchte. Die ist auf der rechten Radseite, bevor man sozusagen ins Vorzimmer und in die Wandelhalle kommt. Die steht immer dort. Die kann man einfach anstellen und es ist der perfekte Lichtspot, um dort Interviews zu filmen. Aber für das müsste man natürlich seinen Job machen, wenn man das als Journalist würde wissen oder bis jetzt halt nicht gewusst hat. Das andere, was sie sich ja auch beschwert, ist die Akustik im Saal. Es sei viel zu laut. Wir Medienschaffende würden ganz schlecht hören, auch auf der Zuschauertribüne würden wir ganz schlecht hören. Ich weiss nicht, braucht die Frau ein Hörtest?
Ich weiss es nicht.
Hörst du schlecht auf unserer Tribüne?
Ich hatte nie ein Problem mit dem jetzt, aber fairerweise, also es ist schon so, dass gerade am Anfang von der Session, das hast du ja, haben wir ja auch schon erlebt, wird zum Teil wirklich viel geschwätzt, das ist wie auf einer Schulreise oder so, aber auch da verweisen die Leute, die Bürgerlichen im Artikel darauf, dass es an jedem Platz, sowohl Platz für Parlamentarier, also an den Plätzen für die Gäste, Hakes, Kopfhörer, und wenn man die anlegt, dann hört man isoliert nur den Ton von dem, was die Leute am Mikrofon sagen.
Oder man könnte auch natürlich die eigenen Kollegen mal ein bisschen mehr rüffeln, weil wieso ist es laut? Es ist laut, wie die irgendetwas knuschen, miteinander flüstern, irgendwie da Zeitung umeinander geraschelt wird und nicht zuhören. Vielleicht bräuchte man auch einfach mehr Disziplin in dem Ratssaal. Und dann, wenn es leise ist, dann würde man sogar noch besser hören. Da bin ich sicher, dass das vielleicht mehr helfen würde, als dass man jetzt den Ratssaal umbauen und besser isolieren würde, weil schon nur der Heimatschutz in dieser Frage, mit dem würde ich mich nicht mehr auseinandersetzen.
Ja, ich würde das auch nicht, wollen. Vor allem ist ja der Saal, also es geht ja auch darum, dass der eine Geschichte hat und dass das, der muss nicht unbedingt perfekt isoliert sein, sondern das ist das Haus von der Schweizer Politik und dann ist es durchaus angebracht in meinen Augen, dass das dort hinten schön mit Holz verdäffert ist und alles und es ist halt akustisch suboptimal.
Wir sind sicher, dass ihr uns zwei sehr gut gehört habt. Und wenn ihr mal im Parlamentsgebäude seid, hört doch an, wie die Situation wirklich ist. Und schreibt doch der Frau Sutter, wie ihr das seht, wenn sie da schon die Wünsche der Besucher aufnimmt. Ich schaue auf die Uhr, das war es mit Bern einfach vom 5. August. Kasper Schwarzenbach, Gamilote. Und wie immer, nicht vergessen, ein Like da zu lassen, uns zu folgen und uns auch weiterzuempfehlen. Oder gerade ein Abo zu lösen oder einen kleinen Beitrag für die Unterstützung von dem Journalismus. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch